Wir haben eben gesungen oder gehört. Was war der Grund? Der Grund war Liebe. Der Grund, warum wir heute hier sitzen, der Grund, warum wir diesen Abendmahlsgottesdienst feiern dürfen, ist das, was Jesus schon vor sehr langer Zeit für uns getan hat, und zwar aus Liebe. Und eine Liebe, die eben nicht nur in Worten besteht, nicht nur in Versprechen, nicht nur in Zusagen, sondern in Dingen, die ganz handgreiflich werden. Liebe, die so handgreiflich wird, dass wir die wirklich erleben können, dass sie zupackt. Liebe, die sich nicht zu schade ist. Liebe, die wirklich etwas tut, die bis zum Äußersten geht. Und ich lade euch ein, heute am Gründonnerstag mal genau in diese letzten Stunden von Jesus an dem Gründonnerstag einzutauchen, mit in die Bibel zu schauen und zu sehen, was passiert denn da mit Jesus in den allerletzten Stunden, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, aber wo er auch danach in den Garten Gethsemane geht. Was passiert da mit ihm und wie lässt diese Liebe, die zu allem bereit ist, wie lässt sie wirklich diese Welt an sich ran? Was macht Jesus dort? Das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass wir das heute ganz neu erleben, an diesem Abend eintauchen in die Geschichte und dass die Geschichte von Jesus heute aktuell wird, dass das zu unserer Geschichte wird, dass das, was vor 2000 Jahren dort passiert ist, heute für uns genauso aktuell wird. Lasst uns noch einmal beten darum, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass der Grund, warum du gekommen bist und warum wir heute hier sitzen, Liebe ist. Hab Dank dafür, dass du Dinge vorbereitet hast, so wie bei den Jüngern damals, dass du gesagt hast, dort wird jemand sein, dem ihr folgen könnt, dort könnt ihr das Festmahl vorbereiten, so hast du auch jetzt Dinge vorbereitet für uns. Du hast schon im Blick, was du uns sagen willst, du hast im Blick die guten Dinge, die du uns mitgeben willst, die Begegnungen, die du schenken willst. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du das einlöst und dass wir das auch entdecken, was du für uns vorbereitet hast. Hilf uns dabei, wenn wir uns mit dir beschäftigen, dass ja deine Verheißung wirklich in Erfüllung geht, dass du mitten unter uns bist, in Brot und in Wein und auch wenn wir auf dich und auf dein Wort hören. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Klaus hat eben gerade gelesen, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen gegessen hat. Und nachdem er das gemacht hat, nachdem er schon Judas gesagt hat, du wirst mich verraten oder einer von euch wird mich verraten, danach macht Jesus das, was er anscheinend öfter getan hat. Die Bibel sagt uns, wie gewohnt ging er mit seinen Jüngern hinaus zur Stadt zum Ölberg. Und ich lese uns aus Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Ihr könnt die hier vorne mitlesen. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Und als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkamen, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ihr Lieben, ich möchte 4 Gedanken heute mit euch anhand dieses Textes durchgehen. Und sie haben alle etwas mit Jesus selbst zu tun. Und sie haben etwas mit Jesus zu tun als dem Sohn Gottes, wie er uns hier begegnet. Und das Erste, was in diesem kurzen Versen der Bibel ganz klar rüberkommt, ist, dass Jesus Angst hatte. Ich habe das mal mit überschrieben, die Angst des Sohnes Gottes. Konntet ihr das spüren? als wir gerade auf den Bibeltext gehört haben? Konntet ihr etwas spüren davon, was Jesus bewogen hat in dieser schwierigen Zeit? Jesus geht dieser Weg, den Gott ihn gehen lässt, so nahe, dass er wirklich Angst hat. Gründonnerstag, dieser Abend, der geht Jesus so nahe, dass er anfängt, versucht zu werden. Dass er anfängt, vielleicht zu zweifeln, dass er anfängt und angreifbar wird. Jesus, der Sohn Gottes, der begegnet uns hier ganz verwundbar, ganz angreifbar. Sogar Jesus, der in so einer engen Beziehung zu seinem Vater gelebt hat, wie wir das wahrscheinlich uns nur wünschen können, selbst er wurde versucht, selbst er wurde angreifbar. Und das heißt, Jesus war eben nicht nur ganz Gott, sondern er war auch wirklich, und zwar wirklich Mensch. Er war so sehr Mensch, dass er sich auf alles eingelassen hat, was du und ich, was wir auch kennen. Er wurde so sehr Mensch, dass er auch versucht wurde, dass er auch angefochten wurde. Und das ist schon sehr interessant, wenn wir vorher lesen, wie Jesus von seinem Tod spricht, dann wirkt das immer sehr gefasst. Jesus weiß, dass Leiden kommt. Jesus kündigt das seinen Jüngern dreimal an. Und jetzt, wo der Moment da ist, da bekommt er Angst. Und ich denke, das kennen wir. Nur das bloße Wissen von etwas, das hilft einem nicht weiter. Das ist wie vielleicht, wenn man eine Prüfung hat oder einen Arzttermin und man weiß, der ist an einem bestimmten Termin und man hat das Wissen darum, dass er da ist. Aber je näher es an diesen Termin kommt, je näher es vielleicht an die Operation kommt, dann kommt auch die Angst. Und das Gleiche passiert hier auch mit Jesus. Jesus wusste, welchen Weg Gott für ihn vorgesehen hatte, aber es heißt nicht, dass er keine Angst hatte. Das heißt nicht, dass dieser Weg, den er gehen musste, der schwierigste seines Lebens war. Am grünen Donnerstag, da erlebt Jesus die schwierigste Prüfung seines Lebens. Und er spürt diesen Gedanken und diesen Zweifel, es muss noch einen anderen Weg geben. Es muss noch etwas anderes geben, als mich foltern zu lassen, gefangen genommen zu werden, misshandelt zu werden. Vater, es muss doch etwas anderes geben. Und Jesus spürt diese Angst und deswegen will er nicht alleine sein. Deswegen nimmt er seine Jünger mit in den Garten, er zieht sich nicht zurück. Er sucht die Gemeinschaft, so wie wir das auch oft tun, in Situationen, wo es uns schlecht geht. Und er sagt, ich brauche euer Gebet für mich, aber ich brauche auch vor allem das Gespräch mit Gott. Und das heißt, er sucht die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, aber er sucht auch die Gemeinschaft mit Gott. Und während er hier jetzt betet, überkommt ihn die Angst so sehr, dass Jesus anfängt zu zittern, zu beben. Sein ganzer Körper fängt an, in Bewegung zu geraten. Und ich denke, ihr kennt das, wenn wir so richtig Angst haben, dann spüren wir das körperlich. Wenn wir so richtig Angst haben, dann schreien wir, dann stellen sich unsere Nackenhaare auf, dann denken wir nicht nur ein bisschen an Angst, sondern dann nimmt uns die Angst ganz in Beschlag. Und all das, das kennt Jesus hier auch. Und hier wird sogar berichtet von einem Phänomen, einem medizinischen, dass Jesus, als er so eine starke Anspannung hatte, dass seine Tränen, sein Schweiß sich mit dem Blut vermischte. So stark war Jesus angespannt. Er hatte wirklich Panik. Er hatte Not. Und ihr Lieben, mit diesem Jesus lade ich euch ein, dass wir uns am Gründonnerstagabend identifizieren. Mit diesem Jesus darfst du dich identifizieren. Nicht mit einer Form von vielleicht Superheld, der über den Dingen schwebt, dem das alles nichts ausgemacht hat, sondern mit dem Jesus, wie er wirklich war. Ein Gott, der Mensch wurde. Und so sehr Mensch wurde, dass der das alles kennt, was dich und mich auch umtreibt. Jesus, sind deine Gedanken, die dich vielleicht nachts oder abends nicht einschlafen lassen, die sind Jesus nicht fremd. Zweifel, die du hast, ob der Weg, den Gott euch oder dich in deinem Leben hat gehen lassen, ob der nicht auch anders hätte sein können, die sind Jesus nicht fremd. Und sogar die Angst zu sterben, die wir alle haben, die ist Jesus auch nicht fremd. Jesus kennt uns, er kennt dich. Und wir sagen das ganz oft, wir sagen, du brauchst Jesus nichts vorzumachen und du brauchst Gott nichts vorzumachen. Und wir meinen damit, Gott kennt deine Gedanken und Gott weiß sowieso, was du denkst. Aber hier im Garten Gethsemane, da gibt es noch einen anderen Gedanken. Nicht nur, er weiß, was du denkst, sondern du brauchst Gott und Jesus nichts vorzumachen, weil er wirklich Mensch war. Weil er wirklich auch so gelebt hat wie du. Weil er weiß, was es heißt, als Mensch zu leben und auch eine Phase zu haben, wo man schwach ist. Und das heißt, wir sind Jesus gleich in seiner Schwachheit, aber wir dürfen Jesus auch gleich werden in seiner Stärke. Wir dürfen Jesus auch gleich werden in seinem Vertrauen darauf, dass Gott ihn stärken wird. Und das ist das Zweite, die Bitte des Sohnes Gottes. Als sich Jesus etwas von seinen Jüngern entfernt, um zu beten, da betet er anders als sonst. Die Juden beten normalerweise so, mit den Handflächen nach oben, dem Blick zum Himmel. Und es gibt nur eine einzige Bibelstelle, die von Jesus berichtet, dass er kniete. Und das ist diese hier. Nur einmal in seinem Leben bricht Jesus wirklich vor Gott zusammen. Er geht wirklich auf die Knie. Er fleht Gott an. In dieser dunkelsten Stunde, da sagt Jesus wirklich ganz konkret Gott, was er will. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und man kann auch noch anders übersetzen, viel direkter. Mach das weg. Nimm das von mir. Ich will das nicht haben. Ich schaff das nicht. Lass einen anderen Weg dort sein. Jesus ist zu dem Zeitpunkt circa 33 Jahre alt und das ist kein guter Zeitpunkt, um aus dem Leben zu scheiden. Ich bin fast 30, ich kann mir das vorstellen. Es gibt andere Pläne, die man hat in diesem Alter, andere Vorstellungen von der Zukunft, was sein kann. Und Jesus fragt auch, gibt es noch einen anderen Weg, Vater? Und wenn es einen gibt, dann zeig ihn mir und ich werde ihn auch gehen. Und zweimal sagt Jesus trotzdem, zweimal in diesem Gebet mit Gott, dass er sich dem Willen Gottes unterordnet. Er sagt einmal, wenn du willst, Vater, dann nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Zweimal ordnet er sich unter, wenn du es willst, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir kennen diesen Satz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, auch aus dem Vaterunser. Da hat Jesus seinen Jüngern und auch uns das schon aufgetragen. So sollt ihr beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das heißt, Jesus gibt hier seinen Jüngern wirklich ein Beispiel dafür, was das heißt, so zu leben. Es ist nicht nur zu beten, sondern er hat es auch mit Leben gefüllt. Und das ist, wenn ich das mal so sagen darf, der Ernstfall des Glaubens. Der tritt dann ein, wenn Gott einen anderen Weg für uns vorgesehen hat, als wir uns das ausgedacht haben. Und Jesus zeigt das hier. Er vertraut Gott, auch wenn er einen anderen Plan hat und andere Gedanken hat, als er das selber sich vorgestellt hat. Jesus ist bereit, sich einfügen zu lassen in diesen Plan. Und das fällt ihm schwer. Mit dieser Entscheidung ringt er, aber er vertraut seinem Vater doch so sehr, dass er dann sagt, ich will ihm auch gehorsam sein. Und ihr Lieben, auf diese Bitte hin, da antwortet Gott ihm. Hier steht nur ganz kurz, es kommt ein Engel und er stärkte ihn. Gott selbst kommt Jesus durch einen Engel hier nah. Und der Engel, der spricht nicht. Der sagt nichts, sondern hier steht nur, er stärkte ihn, er gibt ihm eine Kraft. Und wir kennen das aus anderen Bibelstellen. Dort, wo es Menschen wirklich ganz schlecht ging, da gewährt Gott Menschen eine ganz besondere Form der Gottesnähe. Denkt an den Propheten Elia im Alten Testament, als er zusammenbricht, als er nicht mehr kann, als er ausgebrannt ist. Da wird auch berichtet, dass Engel ihn gestärkt haben, dass Engel ihn aufgerichtet haben. Da, wo er nicht mehr leben wollte, da begegnete ihm Gott auf diese ganz besondere Art und Weise. Und Jesus hatte das auch schon einmal erlebt, und zwar, als er am Anfang in der Wüste war, der Versuchung. Da begegneten ihm auch Engel und haben ihn wieder auf die Beine gebracht. Und so ist das auch hier. Und ihr Lieben, das heißt, Jesus brauchte diese Stärkung. Gott sendet nicht einfach einen Engel einfach so zum Spaß, sondern er hat ihn gesendet, weil Jesus ihn brauchte. Der Sohn Gottes brauchte diese Stärkung. Jesus musste von Gott gestärkt werden, um diesen Weg zu gehen. Vielleicht wäre er sonst nicht ans Kreuz gegangen. Vielleicht wäre er geflohen, so wie seine Jünger, ein paar Minuten später. Vielleicht hätte er das alles aus dem Weg geräumt auf seine eigene Art. Aber nein, er hat es gebraucht. Gott stärkt ihn. Und obwohl Gott ihn stärkt, muss man auch sagen, Gott erhört die Bitte seines Sohnes nicht, zumindest nicht in dieser Form, worum er gebeten hat. Jesus hat ihn gebeten, nimm diesen Kelch von mir, und er hat es nicht getan, weil es nicht sein Wille war. Er hat den Kelch nicht von ihm genommen. Und ich denke, das kennen wir auch, dass Dinge, um die wir gebeten haben, dass sie anders eintreten, als wir uns das gedacht haben. Und ihr Lieben, auch da ist uns Jesus gleich geworden. Jesus versteht dich und mich in dieser Situation, wenn Gott einen anderen Weg mit uns geht, als wir uns das auch im Gebet erwünscht haben. Selbst der Sohn Gottes, der hat die Erfahrung gemacht, dass Gott höhere Wege hat und andere Wege hat, als er sich das gedacht oder gewünscht hat. Und das ist so, weil Gott diese Prüfung und diesen Weg für ihn vorgesehen hat. Er musste ihn gehen für uns. Gott mutet Jesus diesen Weg zu, aber er stärkt ihn auch, um diesen Weg und um diesen Kelch zu trinken. Das ist das Dritte, der Kelch des Sohnes Gottes. Jesus spricht hier von einem bitteren Kelch, und das ist ein Bild für das Leiden, ein Bild für den schweren Weg, den Gott ihn gehen lässt zum Kreuz. Ein Bild für das eigentlich Unvorstellbare. Derjenige, der den Kelch nicht trinken muss, der soll ihn trinken. Der wahre Retter der Menschen wird nicht erkannt von den Menschen, sondern er wird ans Kreuz genagelt. Der das Leben bringt, dem wünschen die Menschen den Tod. Das ist der bittere Kelch, den Jesus auf sich nehmen muss. Obwohl er weiß, dass er der wahre Messias ist, muss er vor aller Welt bloßgestellt werden als jemand, der versagt hat, als jemand, der gottlos ist, als jemand, der scheinbar völlig das Ziel seines Lebens verkannt hat. Und ich denke, ihr wisst das, deswegen sind wir heute hier, weil wir davon leben, dass er das getan hat. Weil den Kelch, den er getrunken hat, das hätte unser Kelch sein müssen. Das hätte dein und mein Kelch sein müssen. Er musste ihn trinken wegen deiner Schuld, wegen meiner Schuld, wegen unserer Rebellion gegen Gott, wegen unseren eigenen Plänen, wegen unseren Gedanken, wegen all den Sachen, die nicht im Gottes Sinne sind und die Beziehung zu Gott wirklich kaputt gemacht haben. Deswegen hat er ihn getrunken. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, um uns zu zeigen, ein Leben ohne Gott, das führt genau dahin. Ein Leben ohne Gott führt nicht zum Ziel, sondern es führt ins Verderben. Es führt dorthin, wo wir nicht hinwollen. Und trotzdem hat er das getan. Er nimmt diesen Kelch an, weil er dich und weil er mich liebt. Er läuft nicht weg im Garten Gethsemane, sondern er erklärt sich wirklich freiwillig dazu bereit, diesen Weg zu gehen. Ich werde den Weg gehen, den du, Vater, für mich beschlossen hast. Wenn du das auf diesem Wege tun willst, dann werde ich die Tür aufstoßen zur Rettung für viele Menschen, für dich und für mich. Ihr Lieben, aber am Gründonnerstag, da geht es noch um etwas mehr. Es geht nicht nur um den Kelch, den Jesus trinkt, sondern es geht auch um etwas, was Jesus seinen Jüngern zweimal sagt. Und das ist das Letzte. Jesus sagt zweimal seinen Jüngern am Anfang und am Ende von diesem Text: Betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Damals haben das die Jünger nicht so ernst genommen. Ich denke, das wissen wir. Sie haben geschlafen. Sie haben das ein bisschen verpennt, was Jesus ihnen hier sagt. Aber Jesus sagt das zweimal ganz deutlich. Und das ist auch etwas, was für uns heute Abend gilt. Jesus sagt zweimal: Bete, damit du nicht in Versuchung geratest. Bete, damit du den Weg, den Gott für dein Leben hat, auch gehen kannst. Weil genau das hat Jesus gezeigt. Jesus hat seinen Jüngern gezeigt: Ich muss selber zu Gott kommen, um den Weg gehen zu können, den er für mich bereitet hat. Und da ist es natürlich nicht ganz vergleichbar. Wir müssen nicht den Kelch trinken, den Jesus getrunken hat. Den hat er für uns getrunken. Den hat er für uns auf sich genommen. Und das dürfen wir gleich feiern. Und trotzdem gibt es doch solche Kelche auch in unserem Leben. Es gibt Situationen in unserem Leben, die Gott uns auch zumutet oder die er zulässt in ganz verschiedenen Bereichen. Ich will nur ein paar Beispiele geben. Die ersten Jünger, die noch geschlafen haben bei Jesu Bitte, die werden ausnahmslos fast, bis auf Johannes, für ihren Glauben sterben innerhalb der nächsten 50 Jahre, die nach Jesu Auferstehung folgen. Sie werden bereit sein, diesen Kelch, den Jesus angenommen hat, auch ganz beispielhaft, sogar für den Glauben zu sterben, den waren sie bereit anzugehen. Das heißt, mit ihnen ist etwas passiert. Sie haben anscheinend diese Bitte ernst genommen, die Jesus ihnen hier sagt. Und sie haben in diesen Momenten diese Kraft auch nicht aus sich selber gehabt, sondern in diesen Momenten, die für uns unvorstellbar sind. Wir müssen zurzeit in Deutschland nicht für unseren Glauben verfolgt werden oder leiden. In diesen Momenten haben sie diese Kraft nicht auf sich selbst gehabt. Noch nicht mal Jesus hatte die Kraft in diesem Moment aus sich selbst, sondern die Kraft wurde ihm im Gebet geschenkt. Dietrich Bonhoeffer in einer ganz ähnlichen Situation schreibt: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und so kann nur jemand sprechen, der in Gott sich geborgen weiß. Nur jemand sprechen, der diese Kraft von Gott auch bekommt. Von guten Mächten wunderbar geborgen heißt ja auch sein Lied. Das heißt, das kommt nicht aus ihm heraus, was er hier schreibt, sondern das ist eine Erfahrung, die wir bis heute machen können. Wenn wir Wege vor uns haben, Kelche vor uns haben in unserem Leben, die schwierig sind, dann verspricht uns Gott, wir können mit ihm diese Dinge angehen. Er gibt uns den Rat, uns wirklich ganz als seine Nachfolger an Gott hinzugeben, wirklich diesen Kelch zu trinken. Und dass das nicht einfach ist, ich denke, das weiß Jesus am besten, dass das keine einfache Aufgabe ist. Und trotzdem will er uns dazu bereit machen. Und der Weg, der dazu führt, sich bereit zu machen für die Sachen, die im eigenen Leben sind, sie mit Gott anzugehen, der führt immer über das Gebet. Der führt über diese Stärkung durch Gott. Und ich will euch gleich einladen, ganz bewusst heute am Gründonnerstag euch von Gott stärken zu lassen. Für das, was gerade in deinem Leben ist. Ich werde gleich vier Beispiele nennen, die euch vielleicht eine Spur geben können, was das sein könnte. Aber wenn Jesus selbst, der Sohn Gottes, Stärkung brauchte, was meinst du, was brauchst du? Du brauchst auch Stärkung. Du brauchst auch diese Begegnung mit Gott, aus der du gestärkt hervorgehst. Du brauchst auch dieses Hingehen zu ihm, um aus ihm das zu bekommen, was du selber nicht hast. Und ich lade dich ein, heute vielleicht Schluss zu machen mit einem selbstsicheren Glauben. Glaub nicht, dass du alles aus dir heraus produzieren musst, dass du selber aus dir heraus glauben musst, selber die Kraft aufbringen musst, sondern Gründonnerstag und so wie Jesus diesen Weg geht, den Gott für uns vorbereitet hat, das kann uns sagen, erwarte wirklich die Kraft für die Dinge, die vor dir liegen, von Gott selbst, aus der Begegnung mit ihm. Und deswegen 4 Einladungen zum Gebet. Ich habe hier vorne euch mal die Sachen aufgestellt. Die erste ist, du darfst deine Schuld vor Gott bringen. Vielleicht ist etwas in deinem Leben, was zurzeit nicht in Ordnung ist, was du weißt, dann darfst du wissen, du kannst zu Gott kommen. Bring diese Schuld vor ihn, immer wieder, vielleicht auch zum ersten Mal. Das zweite ist, du darfst deine Angst vor Gott bringen. Deine Angst, die Jesus kennt, deine Ungewissheit vor der Zukunft, deine Angst vielleicht, dich zu Jesus zu bekennen in deinem Alltag, deine schweren Gedanken, die dich zu Hause runterziehen. All das darfst du Gott bringen. Er will, dass du diese Sachen in seiner Gegenwart ja wirklich aussprichst und dir helfen lässt. Und das dritte ist, du darfst auch deine Versuchungen, deine Zweifel vor Gott bringen. Die Dinge, die dich abhängig machen, deinen Egoismus, deinen Stolz, deine Bequemlichkeit, vielleicht auch den Weg, von dem du weißt, dass du den gehen sollst und dass Gott dir den auch schon gezeigt hat, aber dass du noch haderst damit. Bring diese Versuchungen vor Gott. Und das Letzte ist, bring auch deine Lasten und deine Prüfungen vor Gott. Was ist damit gemeint? Ich denke da vor allem an die Wege Gottes, die du nicht verstehst. Warum Dinge in deinem Leben so gekommen sind, an Leid, an Verlust, an Tod. Das sind anscheinend Sachen, es geht hier nicht um die Frage, warum, weil die kann ich nicht beantworten, aber es sind Sachen, die anscheinend in deinem Leben zugelassen worden sind von Gott, die er in Kauf genommen hat. Und es sind Sachen, von denen ich überzeugt bin, von denen er dir auch die Kraft oder zu denen er dir die Kraft geben will, sie zu tragen. Dass Gott dich nicht versucht über deine Kraft hinaus und dir auch keine Last aufträgt, die du nicht tragen kannst, sondern dass er sagt, das ist in deinem Leben jetzt so und ich will dir auch die Kraft geben, diese Lasten und diese Prüfungen zu tragen. Das sind 4 Punkte, vielleicht ist ein anderer bei dir dran und garantiert sind nicht alle 4 bei dir dran. Vielleicht guckst du nochmal nach vorne und überlegst dir einen Punkt, ja, das ist vielleicht etwas, was bei mir gerade dran ist, etwas, was zwischen mir und Gott steht, eine Schuld, eine bestimmte Angst, die mich umtreibt, eine Versuchung, die mir zu schaffen macht und auch eine Last oder eine Prüfung, die Gott in mein Leben gelegt hat. Und ich lade dich gleich ein, wenn wir Abendmahl feiern, dass du mit diesen Sachen dich bewusst stärken lässt von Gott. Jesus wurde gestärkt und genau dafür steht auch das Abendmahl. Wir nehmen etwas zu uns, wir stärken uns im Auftrag und im Namen Gottes. Wir dürfen gestärkt werden von ihm. Und es wird auch gleich die Möglichkeit geben, dass Menschen aus der Gemeinde hier hinten stehen und dass sie für dich beten können. Wenn du das Abendmahl genommen hast, dann kannst du da hingehen und kannst sagen, hör zu, bei mir ist es der Punkt 3. Du musst das gar nicht ausführlich sagen, du kannst einfach sagen, es geht um die Angst in meinem Leben, die Ängste, die ich habe. Und das sind Leute, die für dich beten und die dir wirklich ganz konkret mit diesen Sachen, dass sie dich in die Nähe Gottes begleiten und auch dich segnen im Namen Gottes. Ich lade euch ein, gleich in dieser Perspektive das Abendmahl zu feiern. Das, was Jesus selbst brauchte an Gründonnerstag, das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Stärkung in unserem Leben und wir profitieren davon, dass er alles für uns getan hat. Wie ein guter Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe und der als Hirte sorgt für uns. Und das wollen wir singen im nächsten Lied. Du bist ein wunderbarer Hirte.